Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir wollen nun schon im dritten Jahr während der Passionszeit sprechen über die Gegenstände der Passion. Wir wollen einmal versuchen zu verstehen, was unsere alten Bildhauer und Maler gemeint haben. Wenn sie das Kreuz darstellten, dann haben sie darum herum all die Marterwerkzeuge und Gegenstände der Passion, Leiter und Hammer und Nägel gemalt. Das hat mich auf den Gedanken gebracht, dass wir diese Gegenstände der Passion besprechen, im weitesten Sinne. Wir haben zum Beispiel auch einen Hahn dazu gerechnet. Und wir lesen heute Johannes 18, Vers 18. Das ist die Szene, wie Jesus gefangen in der Nacht in den hohen priesterlichen Palast gebracht wird. Es standen aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlenfeuer gemacht, denn es war kalt und sie wärmten sich. Petrus aber stand bei ihnen und wärmte sich. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, heute muss man sich wundern, dass überhaupt noch Leute kommen, nicht alle grippekrank sind. Aber das muss man einkalkulieren, dass sie heute alle husten. Wir wollen es also heute in Geduld ertragen. Jede Woche mindestens einmal, wenn ich hier ans Weiglaus herkomme, dann sehe ich dasselbe Bild. Dann sehe ich, wie die kleinen Jungs aus den Eisenbahnerhäusern hier auf unserem freien Platz ein Feuerchen gemacht haben. Das scheint das reizvollste Spiel zu sein, Feuerchen machen. Und ich glaube, es gibt keinen Jungen, der nicht auch schon mit Feuerchen gespielt hat. Und weil ich das nun so dauernd sehe, der freie Platz und das viele rumliegende Papier hier, das verlockt so dazu, ne? Weil ich es so oft sehe, habe ich mich gefragt, worin liegt eigentlich der Reiz des Feuers? Ich glaube, es liegt daran, dass das Feuer zu gleicher Zeit etwas Unheimliches ist und etwas Verlockendes, etwas Schönes. Also die unter uns, die den Krieg hier erlebt haben, die erinnern sich an den Anblick brennender Häuser. Haben wir es da nicht empfunden, wie Feuer schrecklich und unheimlich ist und zugleich wundervoll und faszinierend, wenn die Flammen auflodern? Die alten Griechen, die, wie wir schon oft festgestellt haben, zu ihrer Zeit ja auch jung waren, die alten Griechen haben diese Doppelart des Feuers durch eine eigenartige Sage darzustellen versucht. Sie sagten, das Feuer, das gehört den Göttern. Aber dann kam ein trotziger und frecher Mensch namens Prometheus. Und der hat es ihnen gestohlen und zu den Menschen gebracht. Und damit wollten sie sagen, das Feuer, das ist göttlich. Das hat mit Gott zu tun. Aber es ist unheimlich, es hängt ein Frevel dran. Es ist auch erschreckend. Meine Freunde, diese Zwielichtigkeit des Feuers, die gilt auch von dem Feuer, von dem unser Text redet, von dem wir heute sprechen wollen. Das ist eigentlich merkwürdig, denn das war das harmloseste Feuer, das man sich denken kann. Das war nicht irgendein großes Freudenfeuer oder ein Fliegerangriff. Das war ein ganz harmloses Kohlenfeuer. Ich habe das so gesehen, ich glaube, bei Bauarbeitern oder bei Waldarbeitern, da haben sie so einen Gitterkorb, nicht? Und da ist so ein Koksfeuer. So ähnlich war das. Ich muss eben erklären, sehen Sie, in der Nacht, als der Herr Jesus gefangen genommen wurde und dann geschleppt wurde in den Palast des Hohen Priesters. Da waren natürlich sämtliche Knechte und Sklaven, so heißt das wörtlich hier, alarmiert. Sie wurden gebraucht, sie mussten wach sein. Und während Jesus nun in der Halle verhört wird, lungern sie im Hof herum. Und im Morgenland ist wohl so, dass wenn der Tag oft recht heiß war, die Nacht empfindlich kühl wird. Sie frieren in dem offenen Hof und dann machen sie in einem Kohlenbecken ein wärmendes Feuer aus Holzkohlen. Ich habe mich genau orientiert hier. Zanzium, Feuer von Holzkohlen. Also sind keine lodernden Flammen, es ist ein schrecklich harmloses Feuerchen, nicht? Und doch von diesem harmlosen Holzkohlenfeuer, an dem die Knechte und Sklaven des hohen priesterlichen Palastes sich wärmen, gilt das, was ich vom Feuer sagte. Es ist herrlich und unheimlich. Dieses harmlose Feuer geistert durch die Passionsgeschichte und beschäftigt uns nach 2000 Jahren. Es ist eben ein seltsames Feuer. Das möchte ich als Überschrift jetzt über den Text und die Predigt schreiben. Ein seltsames Feuer. Und wir bleiben dabei drei Teile. Ein seltsames Feuer. Erstens, dieses Feuer gehört zum Sohne Gottes. Dieses Feuer gehört zu Jesus. Wenn Jesus nicht gewesen wäre, der Sohn Gottes, der durch ihn der unbekannte Gott zu uns gekommen ist, wenn Jesus nicht gewesen wäre, dann wäre dieses Feuer nie angesteckt worden. Dann hätten in jener Nacht die Sklaven und Diener in ihren Betten gelegen und friedlich geschnarcht. Aber weil Jesus da war, war Unruhe in der Nacht. Und so ist dieses Feuer ein Zeugnis für die Unruhe, die Jesus in jene Nacht gebracht hat und in die Welt und bis in die Gegenwart. Das Feuer ist ein Zeugnis für die Unruhe, die Jesus gebracht hat. Jesus, der große Unruhestifter. Dieses Feuer, das wegen Jesus brennt, weist uns gleichsam hin auf ein Wort des Herrn Jesus. Der Herr Jesus hat einmal gesagt, ich bin gekommen, dass ich ein Feuer anzünde, nicht ein Kohlenfeuer bloß. Und was wollte ich lieber, denn es brennt schon. In der Zeit der Jugendbewegung nach dem Ersten Weltkrieg, sowas gab es mal, da haben wir oft in der Osternacht irgendwo in einsamen Bergen, dazu könnte man keinen Menschen heute bewegen, glaube ich, in einsamen Bergen ein Feuer angesteckt, große Feuer. Und dazu sangen wir unser Feuerlied, die evangelische Jugend. Da heißt ein Vers, du hast in dieser armen Welt ein Feuer angefacht und deine heilige Rechte hält noch immer drüber wach. O schür die Glut, das Funken sprühen, lass auch in uns dein Feuer glühen. Bin gekommen, Feuer anzuzünden, als die Emmausjünger sagten, brannte nicht unser Herz. Da war dies Feuer. Also dies Feuer deinem hohen priesterlichen Palast, dies harmlose Kohlenfeuer, spricht davon, dass Jesus Unruhe in diese Nacht gebracht hat und Unruhe in die Nacht dieser Welt. Ohne Jesus hätten die Knechte friedlich geschlafen. Nun waren sie wach, nur war Unruhe im Laden. Da fällt mir einfach, ich muss noch mal erzählen, die Geschichte jener Frau in einer kleinen württembergischen Stadt ein. Ich glaube, ich erzählte sie mal. Diese liebe, vornehme alte Dame hatte eine Evangelisationsversammlung besucht. Und da war gesagt worden, es ist der größte Betrug, wenn ein Mensch sagt, ich tue Recht und scheue niemand. Verlorene Sünder finden ihr Heil nur in dem Mann von Golgatha. Und dann waren die Menschen gerufen worden zu Jesus. Und am nächsten Morgen trifft diese liebe, vornehme, alte Dame die Fachfrau in einem Laden. Und da sagt sie ganz empört, ich war gestern Abend da in dieser Versammlung, die ihr Mann veranstaltet hat. Wissen Sie, ich nehme jeden Abend, wenn ich schlafen gehe, eine leichte Schlafpille. Aber gestern Abend habe ich zwei starke nehmen müssen, sonst hätte ich nicht schlafen können. Sagt ihr es. Wenn Jesus nicht wäre, dann hätte die liebe, vornehme, gute alte Dame friedlich geschlafen. Nun hatte Jesus Unruhe in ihr Herz gebracht. So, ich fortfahre. Sie kennen doch all die Geschichte von dem Apostel Paulus, von seiner Bekehrung. Kennt ihr die? Dieser Paulus hätte als junger Mann, also noch Saulus hieß, in einer ganz bestimmten Nacht friedlich geschlafen, nachdem er tagsüber gelehrte Diskussionen abgehalten hätte oder irgendwelches Buch gelesen hätte. Aber weil Jesus lebte und ihm begegnet war, lief er in dieser Nacht in Damaskus verzweifelt und blind in einer Stube auf und ab und schrie zu Gott, errette mich vom ewigen Zorn. Jesus hatte Unruhe in sein Leben gebracht. Und er wäre wahrscheinlich geschmückt mit drei theologischen Ehrendoktoren, friedlich entschlafen. Wenn Jesus nicht gewesen wäre, dann wurde der ruhelose Mann, der durch die Länder zog, um das Feuer Jesu weiterzutragen. Wenn Jesus nicht gewesen wäre, meine Freunde, dann hätten in der Weihnachtsnacht die Hirten wahrscheinlich sich nach einiger Zeit in ihre Mäntel gewickelt und hätten friedlich am Feuer geschlafen und einer hätte wach halten müssen und der hätte leicht vor sich hingedöst. Aber weil Jesus gekommen war, sehen wir sie durch die Nacht laufen und durch Bethlehem laufen und Bethlehem beunruhigen, weil sie Jesus suchen müssen. Wenn Jesus nicht gewesen wäre, dann hätte in einer ganz bestimmten Nacht der Josef, der Mann Marias, friedlich geschlafen. Aber weil Jesus da war, rührt ihn Engel des Herrn an und sagt, Josef, steh auf und fliehe mit dem Kinde Jesus nach Ägypten. Herodes will es umbringen. Und derselben Nacht noch Unruhe und Packen und Abreise. Und so wird Josef der Erste, der um Jesu willen Ruhe und Heimat und Obdach verliert. Ein Emigrant um Jesu willen. Jesus bringt Unruhe. Wenn Jesus nicht wäre, dann wäre ich heute nicht hier. Wenn ich Kunstgeschichte studiere, dann würde ich wahrscheinlich mich mit abstrakter Malerei beschäftigen. Wenn Jesus nicht wäre, dann wäre ich nie aus dem Sündenschlaf aufgewacht und wäre weithin auf dem Weg zum ewigen Tode. Wenn Jesus nicht wäre, dann wären Millionen Menschen im Schlaf der Sünde und der Selbstgerechtigkeit geblieben, die jetzt dankbar bekennen, er hat uns erweckt und hat uns ein neues Leben geschenkt, dass wir wach als Kinder Gottes unsere Straße ziehen. Ja, lieben Freunde, Jesus bringt Unruhe und ich bin überzeugt, dass die ganze Unruhe, die heute durch die Welt geht, durch die ganze Welt, angefangen von den armen Burschen, die bei Bill Haley Stühle kaputt schlagen, bis zu den hoffnungslosen politischen Konferenzen und der ewigen Aufrüstung, diese ganze Unruhe im Grunde auf Jesus zurückgeht. Durch apokalyptische Katastrophen wird die Welt reif für die Wiederkunft dieses Herrn, der versprochen hat, dass wenn die Ratlosigkeit der Welt ans Ende gekommen ist, er in Herrlichkeit wiederkommen wird. Und Christen singen heute mit neuem Verständnis den Vers, zieh und hört die Wächter singen, das Herz zu dir vor Freude springen, sie wachen und steht eilend auf. Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig. Jesus ist der größte Unruhestifter, den es je gegeben hat. Davon zeugt dieses seltsame Feuer im Hof des hohen priesterlichen Palastes. Es gehört zu Jesus. Und ein zweites. Meine Freunde, ich hatte das Feuer Jesus zugeordnet, aber jetzt muss ich doch sagen, es ist doch ein rechtes Teufelsfeuer gewesen. Es ist doch ein rechtes, zweitens ein rechtes Teufelsfeuer gewesen. Also ich mache mich nicht streiten mit Ihnen, ob es einen Teufel gibt oder nicht. Ne? Mancher merkt es nie und dann noch unvollkommen. Ich sage Ihnen nur, das war ein Teufelsfeuer. Warum ist der Petrus da eigentlich hingegangen? Da saßen diese Knechte und Sklaven um das Feuer. Warum ist eigentlich der Petrus, dieser Jünger Jesu, dazugegangen? Er war doch gewarnt. Sehen Sie, da wird im Vers vorher erzählt, als Petrus in den Hof des hohen priesterlichen Palastes hineinging, da stand eine Türhüterin, da war eine Sklavin, die Tür bewachte. Und die leuchtet ihm ins Gesicht mit der Fackel und sagt, Du bist doch ein Jesus-Jünger. Und da hat der Petrus nur schnell gemurmelt, ach, keine Rede. Und ist ins Dunkel gewitscht, in den Hof hinein. Er war doch gewarnt, er konnte sich also doch denken, wie es weitergehen wird, doch am Feuer. Warum ist er denn da hingegangen? Meine Freunde, ich kann nicht anders sagen, mir ist, als wenn der Teufel selber aus dem Feuer, da aus dem Kohlenfeuer, den Petrus gelockt hätte, der in einem dunklen Winkel des Hofes stand. Komm doch her, Petrus! Bleib doch nicht da im Winkel stehen! Mensch, ihr Jesus-Leute, ihr habt aber auch dauernd Komplexe! Komm doch ins Licht, mich oder die Leute! Petrus, nun komm schon her, dein Meister! So lockt der Teufel, hat doch selber gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Das Salz gehört doch in die Suppe rein, nicht neben die Suppe. Also nun komm und misch dich unter diese Sklaven und Knechte. Immer rein in die Welt mit beiden Füßen. Da gehörst du doch hin, kannst du im Winkel stehen bleiben, hört nie was aus dem Reiche Gottes. Ich höre, wie der Teufel lockt, Petrus, komm doch her, komm Petrus. Hier ist warm, da hinten frierst du. Hier ist warm und schön und vielleicht erfährst du was Neues über deinen Jesus. Nun komm schon und Petrus folgt der Verlockung des Feuers und kommt und wärmt sich. Oh, er fror nachher schrecklicher als je zuvor. Sie kennen die Geschichte hoffentlich. Er verleugnet seinen Herrn. Er fällt, er erlebt eine schreckliche Niederlage. Das Feuer dort beleuchtet die geistliche Niederlage des großen, großen Petrus. Und so wird er ein Spottermensch. Meine Freunde, es brennen viele solche Teufelsfeuer in die Welt, in der Welt, die Christenleute anlocken, wo sie ihren Heiland verleugnen und fallen. Und ich glaube, es gibt viele unter uns, die davon reden könnten. Und es sind, meine Freunde, es sind heute nicht schlichte Kohlenfeuer, sondern es sind flammende Neonlichter. Die rufen nun, komm doch schon, ihr Christenleute, was heißt ihr schmaler Weg? Was weiß ihr, habt nicht lieb die Welt? Kommt schon, hier ist lustig und hier ist schön, da trefft ihr weltläufige Leute, da könnt ihr was kennenlernen. Ihr müsst in die Welt hineinpassen. Kommt. Dann kommen die Christenleute und es kommt zu der Verleuchtung des Herrn. Ja, man mischt sich ja die Knechte Satans und die Diener des Teufels und wird am Ende ihnen gleich. Vielleicht hat der Petrus im Andenken an diese Szene im zweiten Petrusbrief den merkwürdigen Satz geschrieben, den hört ihn bitte. denn so sie entflohen sind dem Unflat der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesu Christi, werden aber wiederum in denselben verflochten und überwunden, ist das letzte ärger geworden, denn das erste. Trifft uns das nicht irgendwie? Die Bibel spricht wesentlich anders vom Christenstand, als wir heute sprechen. Denn so sie entflohen sind dem Unflat der Welt durch die Erkenntnis Jesu Christi. Scheint heute das Höchste sein, wenn die Christenheit möglichst verflochten ist in den Unflat der Welt. Ich erinnere mich an ein Erlebnis, das viele Jahre zurückliegt, als Berlin noch die Hauptstadt war, eine leuchtende Stadt. Da hatte ich mal Vorträge und dann kam nach einem Vortrag ein junger Mann zu mir, dem die Sünde und Verzweiflung unheimlich im Gesicht geschrieben stand. Und ich vergesse es nicht, wie er dann erzählte. Er war Jungscharleiter an einem CVM in einer kleinen Stadt. Ein junger Mann, der den Mann von Golgatha lieb hat und ihm folgen wollte. Und dann kriege ich eine Stelle in Berlin. Der erste Abend, allein in Berlin. Und nun leuchten die tausend Lichter und Locken, Flammen. Und dann verleugnet er seinen Heiland. Und dann wird der Heilige Geist betrübt. Und dann ist das Ende, dass er seinen Frieden verliert. Und dass er vor mir sitzt als ein Knecht der Sünde, dem innerlich alles zerschlagen ist. Der im Grunde gar nicht mehr umkehren will. Dem die Träber bei den Säuen der verlorenen Söhne gut schmecken. Lieben jungen Freunde, den Petrus lockte das Teufelsfeuer da im Hof des hohenpriesterlichen Palastes. Es werden euch noch viele solche Feuer locken. Und ihr werdet noch viel jämmerlicher als Petrus Schiffbruch erleiden. Wenn nicht in euren Herzen ein anderes Feuer viel, viel heller leuchtet. Von dem spricht der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, da sagt er, Gott hat einen Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der gesagt hat, es werde Licht, hat in unsere Herzen einen hellen Schein gegeben. Einen hellen Schein gegeben durch die Erkenntnis der Klarheit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Ich wünsche Ihnen allen diesen hellen Schein, dass Sie im Angesicht Jesu Christi Klarheit Gottes gesehen haben, dass Gott in Ihr Herz hineinsprach, es werde Licht. Ich wünsche Ihnen diesen hellen Schein, dann sind die Teufelsfeuer machtlos geworden. Ich muss noch ein drittes sagen. Aber das dritte ist das Anfechtbarste. Ich sagte eben, das Feuer ist zwielichtig. Die alten Griechen sagten, es gehört den Göttern und Prometheus hat es gestohlen. Uns klebt ein Frevel dran. Und die Zwielichtigkeit dieses Feuers, die bewegt mich sehr. Und je länger ich das an, ich habe eine Woche lang dieses Feuer angestarrt, ich bin ganz geblendet davon, nicht? Je länger ich es angesehen habe, desto mehr hatte ich doch den Eindruck, am Ende war in diesem Kohlenfeuer doch Gott. Also drittens, war in diesem Kohlenfeuer nicht doch Gott? Ich weiß, also hier bin ich selber etwas in Unruhe. Gott war in Christus, Gott war in dem Mann, der dort in der großen Halle angeklagt war. Hier können Sie Gott erkennen. Und doch, ich komme nicht umhin, Gott war auch in dem Kohlenfeuer und zog den Petrus zum Sohn. Ich möchte sagen, war Gott nicht am Ende doch in diesem Feuer? Lassen Sie mich das erklären. Sehen Sie, Gott ist schon einmal in einem Feuer erschienen. Da möchte ich am liebsten eben fragen, wann war das, wo war das? Als, schön, ich freue mich. So eine Ahnung von der Bibel, haben Sie mitgekriegt. Als Gott den Moses in der Wüste berief, da erschien er ihm in einem brennenden Dornbusch. Und ich glaube, dass Gott ebenso hier dem Petrus erschien in diesem Feuer. Also ich weiß, wenn Theologen sagen, Mensch, das ist anfechtbar, sage ich, gut, aber ich glaube es doch. Und ich will Ihnen sagen, warum. Hier an diesem Kohlenfeuer im hohen priesterlichen Palast ist nämlich etwas geschehen, was nur vor dem Angesicht Gottes geschehen kann. Doch Petrus hat an diesem Kohlenfeuer entdeckt, was in seinem eigenen Herzen ist. Sein Wesen wurde aufgedeckt und sein Herz. Das geschieht im Feuer des Angesichtes Gottes. Vorher hat der Petrus wohl mal gesagt, ich bin ein sündiger Mensch, natürlich, wir sind allzumal Sünder, Täter, wir sind nicht Menschen, nicht? Es läuft so einiges unter. Aber er hielt sich im Grunde für einen netten Christen, für einen zuverlässigen Mann, für einen Mann, auf den man sich verlassen konnte, für einen treuen Mann. So hat er ein paar Stunden vorher mir an Jesus gesagt, wenn alle Jünger dich verlassen, was ich verstehen kann, sagt er, ich nicht. Er kannte sein eigenes Herz nicht. Und nun an diesem Feuer wurde sein Wesen vor seinen eigenen Augen aufgedeckt. Und was kam da an den Tag? In seinem Herzen war Angst und Menschenfurcht und dreckige Lüge und elende Verleugnung und Unglauben. Bitte sehen Sie doch den Petrus an, wie er mit verzerrtem Gesicht da sich verschwört. Ich kenne Jesus nicht. Lüge, Angst, Menschenfurcht. Das war in seinem Herzen. Meine Freunde, es ist heute noch so. Im Licht vor seinem Angesicht wird aufgedeckt, was in uns ist. Wer das erlebt hat, der lächelt, wenn Menschen von sich selber reden. Psychologisch oder wie der schlichte Mann. Ich bin eben gut und ich bin so nett und was weiß ich alles. Das ist das Erlebnis, durch das wir durch müssen, das im Lichte Gottes uns unser eigenes Herz, unser verlorenes Herz, unser böser Zustand aufgedeckt wird. Da wurde Petrus reif zum Verständnis des Kreuzes Christi. Nun begriff er, um ein Kind Gottes zu werden, genügt gar nichts, was ich zu bringen habe. Nichts. Nicht ein Werk, es ist alles befleckt. Aber dieser Mann von Golgatha, sein Werk macht mich selig. Sein Blut macht mich rein. Sein Opfer versöhnt mich mit Gott. Nichts habe ich zu bringen. Und im Blick auf den Mann von Golgatha, alles Herr bist du. Der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. So kommt es zu Bekehrungen. Meine Freunde, haben wir das eigentlich schon richtig gelernt? Unser Heil in Jesus zu suchen. Es ist nicht umsonst, wenn wir hier immer beten, lass deine Todespein an mir nicht verloren sein. Da gibt es Gott seinen Sohn, der stirbt, der blutig am Kreuz. Und wir haben unser Leben verbracht, es nie ganz verstanden in seiner Größe, dass hier Gott Heil gibt, hier Fundament, hier Felsenboden ist. Und wir krabbeln immer rum, ich bin doch gut, nicht so nett und schön. Gott, helf uns, dass unser Herz aufgedeckt wird, dass wir Zuflucht nehmen beim Kreuze Jesu. Meine Freunde, es führt eine ganz direkte Linie von dem Kohlenfeuer im hohen priesterlichen Palast bis zu einem anderen Feuer, das am Pfingstag brannte über dem Haupt des Petrus. Da kam der Heilige Geist in Gestalt des Feuers. Es führt eine Linie von dem Kohlenfeuer bis dem Feuer vom Pfingsten. Nur Menschen, die Gott zerbrochen hat, die an sich selber zu Schanden geworden sind und die, denen die Augen geöffnet sind, dass ihr Heil in dem Jesus ruht, dem Erlöser und Erretter. Solche Menschen bekommen die Fülle des Heiligen Geistes. Ich wünsche uns, dass wir auch geführt werden von dem Feuer im Licht vor seinem Angesicht zu jenem Pfingsttag, wo unser Herz erfüllt wird, wie das Herz des Petrus, mit Freude und Gewissheit. Und nun wollen wir beten. Herr, was sollen wir dich bitten als noch einmal dies? Lass doch deine Todespein an mir nicht verloren sein. Amen.